Als ich noch sehr junger Anwalt in Zürich war, lasen wir, meine Frau und ich, Martin Buber, der damals ja sehr en vogue war, und lasen Martin Buber mit Begeisterung, wie das so damals allen jungen Leuten erging. Buber vermochte zu begeistern, wobei diese Begeisterung mit der Zeit sich gewandelt hat in eine sehr kritische Einstellung zu Martin Buber, dies nur nebenbei. Diese Lektüre faszinierte uns so, dass wir uns erlaubten, Buber einen Brief zu schreiben und ihn zu fragen, ob er nicht in kleineren privaten Kreisen irgend so etwas wie einen Vortragszyklus oder Besprechungen mitmachen würde. Und zu unserer Freude hat er zugesagt und kam dann nach Zürich und hat bei uns vielleicht dann 5, 6 oder 8 Abenden über Lao Tse gelesen und mit uns darüber diskutiert. Das war für uns alle weitgehend ein neues Gebiet und ein großer Gewinn. Und die Zuhörer waren Freunde, teils Mediziner, teils Juristen, teils Professoren an der Universität, nicht viele Leute, vielleicht anderthalb Dutzend Menschen. Und wir waren dann alle so angetan von diesem Thema, dass der Buber auch wirklich meisterlich beherrschte, dass wir die Idee hatten, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, diesen Kursus, wenn man das so nennen will, in irgendeiner lockeren Form fortzusetzen und ob er nicht mit uns, mit dieser Gruppe, die eine ganz lose Gruppe war, zum Beispiel nach Ascona kommen würde, auf den Monte Verita, und dass wir dort weiter vielleicht sogar im Freien solche Zwiesprachen zu mehreren führen würden.
Wie kamen Sie damals auf den Gedanken, nach Ascona auf den Monte Verita zu gehen?
Ja, das muss ich einschalten. Der Monte Verita, den hatte ich in einer sehr zwiespältigen Erinnerung von einem Schülerausflug her. Da war ich 16-jährig, und wir hatten von Glarisek aus, wo ich Schüler war, einen Ausflug nach Italien, dem Tessin gemacht, und ich hatte etwas läuten gehört, dass auf dem Monte Verita Nacktkultur getrieben werde, und ich war so gerade im Pubertätsalter, und da interessierte mich natürlich dieses Wort nackt oder gerade in Verbindung mit Mädchen natürlich außerordentlich. Und als wir dann in Ascona waren, löste ich mich von der Gruppe, rannte auf den Monte Verita in der Hoffnung, da oben vielleicht nackte weibliche Gestalten erblicken zu können. Ich wurde schwer enttäuscht. Auf der Terrasse vor dem Monte Verita saßen irgendwelche, ich glaube sogar geschminkte Damen, die aus Mokka-Tassen Kaffee tranken, und ich rannte wieder enttäuscht hinunter. Aber den Monte Verita als solchen hatte ich also irgendwie als Engramm in meinem Gehirn. Kurz und gut, ich habe dann auch später, wahrscheinlich war ich auch inzwischen wieder mal in Ascona gewesen, das weiß ich nicht mehr. Aber kurz und gut, das war der Monte Verita, war schon irgendwie, wenn auch kein sehr deutlicher, so doch ein Begriff. Dieser Aufenthalt kam zustande, und es war wirklich so, dass wir dann vor dem Hotel, auf dieser sehr schönen Wiese vor dem Hotel, waren sonst keine Menschen da, uns lagerten im Grase auf Decken oder auch ohne Decken, und Buber sprach mit uns. Vielleicht um den jüdischen Ausdruck zu verwenden, er lernte mit uns. Er lernte mit uns. Das Lernen auf Jüdisch ist ein Zwischending zwischen Lehren und Lernen. Er lernte mit uns. Das war sehr schön. Und dann gesellte sich zu uns eine sonderbare Erscheinung. Eine Dame, die ich weiß nicht, ob der Ausdruck in Deutsch gilt, als eine stotzige Person, Sie kennen den Ausdruck nicht, stotzig, das heißt so etwas steif. Etwas steif, etwas stockhaft. Gesellte sich zu uns und die setzte sich aber nicht auf den Boden, sondern kam mit einem Stühlchen und saß da etwas neben uns, stotzig auf diesem Stühlchen und sagte kein Wort und hörte zu. Das war die Frau Fröbe, bei der die Anregung, diese Eranos zu gründen, herrührt von diesem Zuhören des Vortrages, also dieses Lernvortrages von Martin Buber. Dort ist eigentlich, wenn nicht geboren die Eranos, so doch der Samen für die Eranos gelegt worden. Ja. Über Frau Fröbe persönlich etwas auszusagen ist schwierig, weil die Frau Fröbe eine Person war, die schwer, um das schlechte Wort zu brauchen, zu kontaktieren war. Sie war eine, man darf wohl sagen, eine bedeutende Persönlichkeit, aber eine sehr schwierige Persönlichkeit, deren Schwierigkeiten im Problem der, vielleicht sagen wir, der Autorität lagen. Sie war eine sehr autoritäre Person, war sich dessen jedoch bewusst und hat sich durchgerungen, einen unendlichen Weg hat sie dabei beschritten, durchgerungen zur Konzilianz und zum Geltenlassen des Anderen, was ihr von Natur her wahrscheinlich sehr wenig gegeben war. Und die Frau war in dieser menschlichen Evolutionsleistung, es gibt kein Wort auf Deutsch für Evolution. Evolution ist nicht Entwicklung. Evolution ist eine Wandlung, eine Entwicklung in der Wandlung. Evolution. Und das ist nun ein Mensch, der einen Evolutionsprozess von solchem Ausmaß erfahren hat, wahrscheinlich mit sehr viel Leiden, dass man nur wirklich voller Bewunderung den Hut ziehen kann vor dieser Frau. Diese Frau hatte auch große Schwierigkeiten des Kontaktes. Also beispielsweise, sie war außerstande, auch nur ein Wort öffentlich zu sagen, ohne es vorher aufgeschrieben zu haben. Also wenn zum Beispiel gesagt werden sollte, es ist im Schirmständer ein Schirm vergessen worden, der Eigentümer soll sich melden, dann musste sie das aufschreiben, weil sie unfähig war, hatte eine absolute Hemmung, sich frei kundzutun. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann die Courage gefunden, auf Frau Fröbe zu sagen, sie soll sich doch die Mühe nehmen, sich herabzulassen, mir eine halbe bis höchstens eine Stunde zu widmen. Ich glaube, ich würde mich anheischig machen dürfen, ihr beizubringen, auch mal ein freies Wort zu sagen. Sie hat das gemacht, nachher konnte sie den Schirm frei anmelden.
Wie ging das vor sich?
Das kann ich wieder nicht sagen. Ich kann solche, ich habe natürlich ein gewisses psychologisches Empfinden. Ich bin aber vollkommen unwissenschaftlich. Ich kann auch nicht sagen, was ich gesprochen habe. Ich weiß nur, dass ich im richtigen Moment die richtigen Worte finde. Und habe ihr, ich habe vielleicht folgendes, kann mich sogar erinnern, ich habe gesagt, schauen Sie, liebe Frau Fröbe, sub specie aeternitatis, wird sich nichts verändern, ob in einem kleinen Ort wie Ascona und noch kleineren wie Moschawe Ascona eine Frau stottert oder nicht. Das wird die Welt nicht verändern. Sie können also stottern oder nicht stottern. Das wird die Welt nicht verändern. Und ungefähr in diesem Sinne habe ich ihr dann beigebracht, dass es ganz unwichtig ist, was, wie sich jemand benimmt, und dass es nicht um sie geht, nicht um die Person geht, sondern darum geht, to do the best in einer sachlichen Situation. Und wenn man den Schirm anmelden will, so tut man am besten zu sagen, es ist ein Schirm vergessen worden und das bedarf nicht der Schriftlichkeit. Also ungefähr in diesem Sinne.
Und sie hat ja das Beste getan, indem sie doch Menschen jetzt zusammenbringt.
Ja, und sie hat also, das hat sie wirklich mühsam erlernt und hat also wirklich diese wunderbare Institution der Eranos geschaffen. Es waren also manchmal, ich erinnere mich an einen kleinen Fall, ich bin dann etwas näher gekommen. Sie hat dann also entworfen die Einladungstexte mit den Vorlagen, mit den Vortragenden. Und da hat sie am Fuß geschrieben, wenn ein Vortragender verhindert wird, so wird an seiner Stelle ein anderer eingeschaltet. Dann habe ich ihr gesagt, liebe Frau Fröbe, Sie können mit diesen weisen Männern nicht schalten und walten. Sie könnten ja schon, so wird ein anderer die Freundlichkeit haben, für ihn einzuspringen. Das hat sie eingesehen.
Und wer waren dann die Ersten, die 1933 zusammenkamen?
Die Ersten, die zusammenkamen, das ist vielleicht nicht zuverlässig, was ich Ihnen sage, das können Sie aber an der Ausstellung, die jetzt in der Skola stattfindet, sehen. Beispielsweise der Indologe Zimmer, ein ungeheurer Bursche, ein wunderbarer Kerl. Portmann kam später hinzu, glaube ich. Der Anfang war der Jung, also mit Sicherheit würde ich meinen, der Jung, der Zimmer, der Wilhelm, also der alte Sinologe Wilhelm, mit der großartigste Kopf in der Gemeinde, ein ganz stiller Mann. Das sind so die Kern, aber da bin ich sehr wenig brauchbar, um das zu nennen.
Kam Buber auch da noch dazu?
Der Buber ist dann später dazugekommen und hatte gar keinen Erfolg, meiner Ansicht nach mit Recht. Mit Recht keinen Erfolg. Ich kann mich erinnern, ich war diese Vorträge gehen ja immer so, in zweimal eine Stunde, oder zweimal eine Stunde mit einer halben Stunde Pause, dass Beispiel unter anderem der Jung in der zweiten Stunde nicht mehr kam, er könne diesen, ich weiß nicht, ob er sagte Quatsch oder irgendwas in der Richtung, nicht mehr anhören.
Das sagt er über Buber.
Das sagt er über Buber. Es ist ja auch so, Sie können nachlesen, in der Zürcher Zeitung vor einigen Jahren hat Professor Scholem eine Würdigung Bubers geschrieben, der, wenn man sie genau zwischen den Zeilen liest, sieht man, dass der Scholem voller kollegialer Hochachtung vor Buber steht, aber kritisch. Und vielleicht kritischer, als es aus dem Text zu lesen ist. Er hat grundsätzliche Einwände gegen den Buber. Und wenn Sie diesen Aufsatz lesen, so ist er auch unendlich aufschlussreich über Scholem selber, über diese, ich will den banalen Ausdruck verwenden, diese unabdingbare Hochanständigkeit von Scholem, die der wie der gerechte Richter. Der gerechte Richter ein weises, strenges, aber gütiges Urteil spricht. Ich stehe da durch das Älterwerden und durch das ein bisschen die Dinge besser durchschauen, ziemlich negativ Buber gegenüber, den ich als nicht ganz echt empfinde.
Wo sind da die Punkte?
Sehr schwer. Ich habe. Ich möchte darüber eigentlich nicht sprechen, weil ich dann vielleicht subjektiv sehr ungerecht wäre. Ich kann Folgendes sagen, der Buber hat doch eine Bibelübersetzung gemacht. Ich habe die wenigen ersten Zeilen dieser Bibelübersetzung gelesen und das weggelegt mit der Assoziation, dieses bombastische Zeug will ich nicht weiterlesen. Vielleicht ganz ungerecht, vielleicht ist das völlig idiotisch, ignorant von mir, was ich da sage, aber das war meine Empfindung.
Dann gab es ja bei Eranos viele Begegnungen, viele Menschen. Welche waren die eindrucksvollsten?
Also sehr stark hat mich beeindruckt ja, das ist nun sehr verschiedene Eindrücke. Es fällt mir ein Vortrag von Rahner, diesem hochgescheiten katholischen Geistlichen.
Den Karl Rahner.
Ja, den berühmten Rahner, ja.
Es gibt zwei Brüder.
Ach so, das weiß ich nicht. Ja. Also ein Theologen. Bei dem ich diese meisterliche, hintergründige Geschicklichkeit, eine hintergründige, ich will nicht das Wort Teuflische sagen, aber eine ungewöhnliche Geschicklichkeit. Und ich habe dann das Wortspiel geprägt. Das kann ich verstehen, wenn der Rahner Leute zu bekehren vermag und sogenannte Pro-Israeliten mache.
Nicht Proselyten, sondern Pro-Israeliten.
Pro-Israel. Eine doppelte Verdrehung. Ja. Ja. Das nur nebenbei. Sehr beeindruckt hat mich der Zimmer. Das war ein Vulkan. Ein Vulkan voller wissenschaftlicher Kenntnisse, die er also vulkanisch kundgab. In einem Jahrbuch zu Ehren, ich glaube vom 60. Geburtstag von Jung, wenn ich nicht irre, hat Zimmer einen Aufsatz geschrieben, betitelt der Autonome Komplex. Das ist also eine musische, eine musikalische, eine künstlerische Freude, diesen Aufsatz zu lesen, der Autonome Komplex. Den er erklärt auf eine Weise, die schönste Form der Erklärung ist, nur mit der Parabel. Er sagt, glaube ich, meines Erinnerns keinen Wort über den Autonomen Komplex. Er erzählt eine Geschichte, die den Autonomen Komplex darstellt, ausgezeichnet.
Wie ungefähr des Inhalts, damit der Hörer noch etwas
weiß. Des Inhalts, so, er erzählt eine Geschichte von irgendeinem Inder, einem reichen Inder, der seine alten Pantoffel zum Fenster hinauswarf. Und diese Pantoffeln, die kamen aber immer wieder zu ihm zurück. Er konnte die Pantoffeln nicht loswerden. Durch immer neue Missverständnisse kamen diese Pantoffeln immer wieder zurück, als der autonome Komplex hielt ihn gefangen, nicht wahr? Das ist also ungefähr die Idee. Schauen Sie, ich kann auch so etwas nicht sehr gut schildern, weil mir der Sachverhalt, die Tatbestände bleiben mir nicht im Kopf. Es bleibt mir wirklich nur das Substrat. Ich weiß, ja, und wenn ich zum Beispiel einen Vortrag über Zimmer halten müsste, so wüsste ich würde diesen Aufsatz mir holen und wüsste dann, was ich über Zimmer sagen soll. Nicht wahr? Und dann der weitaus größte, stärkste, intensivste Eindruck, der auch ein beglückender Eindruck war, das war die Bekanntschaft mit Buonaiuti. Buonaiuti, das war ein italienischer Theologe, ein italienischer Priester, der anstrebte geistig die Ecclesia Spiritualis, also die geistige Kirche, und der die Schlacken der Kirche, wie sie heute ist, erkannte und die Kirche gern gereinigt gewusst hätte von diesen Schlacken und hat Kritik geübt an der Kirche und ist exkommuniziert worden. Was für diesen Mann, der ein gläubiger Mann im tiefsten Sinne des Wortes Glaubens, das untrennbar mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit, der Treue, der Ehrlichkeit verbunden ist, verankert war, natürlich eine sehr schwer zu verarbeitende Katastrophe war. Diesen Bonaiuti habe ich kennengelernt, und obwohl ich sehr viel jünger war als er, haben wir irgendeine spontane Sympathie. Ich habe mich versprochen, wollte Fantasie sagen, das ist sehr richtig im Zusammenhang mit dem Bonaiuti. Eine spontane Sympathie zusammengefasst. Und wenn ich meine Erinnerung zusammenfassen sollte auf Bonaiuti, so würde ich sagen, wir haben unendlich viel miteinander gelacht. Worüber wir gelacht haben, das weiß ich nicht. Wir haben uns nur köstlich amüsiert zusammen. Der Bonaiuti, der hatte ein Tagesprogramm, das sehr sonderbar war. Er stand immer um 4 Uhr morgens auf, machte einen einstündigen Spaziergang, frühstückte, dann meditierte er vielleicht noch eine Stunde und dann arbeitete bis 1 bis 2 nachmittags durch, und dann war er frei und konnte, wenn es ihm Spaß machte, weiter oder nicht. So, der hatte immer Zeit. Der hatte immer Zeit, und der war, was Bildung betrifft, etwas Unwahrscheinliches, ich bitte Sie, das wörtlich zu nehmen, der kannte sämtliche griechischen und lateinischen Autoren auswendig. Er kannte sämtliche griechischen und lateinischen Autoren auswendig, zitierte ihnen jeden beliebigen Autor, jeden beliebigen Text auswendig. Der war mit Abstand der beste Redner, den ich je in meinem Leben gehört habe. Der sprach natürlich völlig frei, ohne irgendwelche Notizen, sprach ohne Pathos, sprach sachlich und hinreißend, unwiderstehlich. Mit einer solchen Disziplin, also im urtümlichen Sinn des Wortes Disziplin der Sprache, einer solchen Meisterschaft, die als kindliche Selbstverständlichkeit sich anhörte. Er sprach ganz einfach. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein gläubiger Mann war. Für ihn war das Wort in seinem tiefsten Sinne heilig. Das Wort als Symbol war ihm heilig. Er lebte nur von der Wahrheit und nur in der Wahrheit. Und ein Gelöbnis war für ihn ein Gelöbnis. Er hat zum Beispiel das Keuschheitsgelöbnis gehalten. Er hat nie in seinem Leben eine Frau angerührt. Er hat abgöttisch geliebt eine Frau, die er nie berührt hat. Und diese Spannung und diese Freiheit, die er in diesem Zwange, den er sich auferlegte, gewann, die dann auch zu einer völlig zwanglosen, befreiten Freiheit wurde, hat diesen Mann als eine beglückende Erscheinung vor einen hingestellt. Er war die Fröhlichkeit selbst, erlitten durch diese Disziplinierung des Geistes und des Herzens. Es war der wunderbarste Mensch, den ich je getroffen habe. Wie seine, sagen wir mal, das triviale Wort, Schwierigkeiten mit der Kirche verlaufen sind, weiß ich im Einzelnen nicht. Ich weiß nur, dass die Kirche, wie sie das so ja zu pflegen tut, ihm die Kehle zugeschnürt hat. Er hatte keine Luft zum Atmen mehr. Man hat ihm alles, was den äußeren Ablauf des Lebens noch überhaupt ermöglicht, hat man ihm erschwert, soweit es nur ging. Und er hat sich durch diese Erschwerungen, hatte sich in eine innere Freiheit, in eine Unabhängigkeit von den Abhängigkeiten des Lebens gesteigert, so dass er wirklich ein unantastbar freier Mensch war. Ja.
Und da begegnete ihm eigentlich ein Bruder.
Nur, das ist ein bisschen viel. Es begegnete ihm ein Lausbub, der ein bisschen was ahnte, was er da vor sich hatte in der Person des Buonaiuti. Aber von Bruder kann man da wirklich nicht reden. Ja. Er mochte mich gern und ich war so ich kann nicht sagen wie ein Sohn, nein, es war ein älterer Kamerad. Es war ein älterer Kamerad. Ich habe auch schauen Sie, wenn ich sage, dass ich ein Ignorant bin, so ist das kein Fishing. Ich weiß wirklich nicht viel und von ihm habe ich einiges gelernt, zum Beispiel über die Bedeutung des Wortes Symbol. Das kennen Sie sicherlich, ich kann ja vielleicht sagen, worum es geht. Er sagte mir, weil wir über das Wort sprachen, hat er mir erklärt, wie er sich damit verhält. Und er sagte mir, dass in der Antike bestand die Übung, dass wenn jemand eine Botschaft an einen Freund oder einen Partner zu schicken hatte, er die Gespräche, die ich mit Buonaiuti geführt hatte oder muss sagen führen durfte oder die Gnade hatte führen zu dürfen, sind mir ihrem sachlichen, ihrem tatbeständlichen Inhalt nicht in Erinnerung geblieben. Wie mir jeweils die Tatbestände nicht in Erinnerung bleiben, es bleibt mir, ich habe das schon mehrmals gesagt, nur das geistige Substrat. Immerhin ein Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben. Wir sprachen über das Wort und die Bedeutung des Wortes und vielleicht auch über die Heiligkeit des Wortes. Und da sagte mir Buonaiuti, machte mich da aufmerksam, dass das Wort das schönste Symbol sei, das Gott dem Menschen gegeben habe. Und frug mich, ob ich wüsste, was das heißt, das Symbol. Das wusste ich natürlich nicht. Und dann hat er mir erklärt, dass bei den alten Griechen die Übung bestand, dass ein Mensch, der einem anderen Menschen eine Botschaft zukommen lassen wollte, eine wichtige Botschaft, zwei Boten an ihn absandte, einen Vorboten, der den eigentlichen Boten anzumelden hatte und dann den eigentlichen Boten, den eigentlichen Überbringer des wesentlichen Wortes. Und diesem ersten Boten gab der Absender mit die eine Hälfte eines gebrochenen, eines zerbrochenen Hühnerbeins. Und diese eine Hälfte gab der Vorbote dem Empfänger und der Hauptbote kam mit der zweiten Hälfte des Hühnerbeins und wies sich mit dieser zweiten Hälfte aus als der wahre Bote. Denn es ist ganz unmöglich, ein Hühnerbein zu fälschen. Dieser Bruch ist nicht nachahmbar. Ich habe übrigens viel später erfahren, dass die Chinesen die gleiche Sitte hatten, nur haben die Chinesen nicht Hühnerbeine verwendet, sondern kunstvoll ineinandergreifende Bronzeplättchen. Das nur nebenbei. Und Buonaiuti hat mir dann erklärt und gesagt, diese Hühnerknochen hatten einen Namen. Und der Name war Symbolon. Symbolon, das Zeichen, Symbolon. Das Zeichen eigentlich der Verlässlichkeit, das Zeichen des Überbringens des wahren Wortes. Und so hat Gott, sagte Buonaiuti, den Menschen als Kommunikationsmittel und nur dem Menschen das Wort gegeben und der Mensch heute, das ist jetzt mein Ausspruch, nicht von Buonaiuti, heute, wenn man mich fragen würde, was die Krankheit der heutigen Menschheit ist, würde ich sagen, Die heutige Menschheit schändet das Wort. Sie gebraucht es nicht, sie missbraucht es. Die Krankheit der Menschheit heute ist die Lüge. Die Stupidität und die Lüge. Die stupide Lüge und die lügenhafte Stupidität.
Es hat noch einen tiefen Sinn darin, denn das Symbalein kommt hier vom Symbalein, zusammenwerfen, zusammenfügen.
Ach, das wusste ich wieder nicht. Ja. Sie sind Gräzist, ich bin kein Gräzist.
Nein, aber es sagt etwas. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Dinge zusammenzufügen.
Zusammenzufügen,
wir bringen sie nicht mehr zusammen.
Ja, wir bringen sie nicht mehr zusammen. Ja, wir reden aneinander vorbei. Naja.
Nicht Wort und Wirklichkeit kommen nicht mehr zueinander.
Ja. Wie ist das Plural von Symbolon?
Symbola,
ja, das ist richtig. Das habe ich einmal verwendet und das war, habe ich erraten, dass es Symbola sein müsse.
Sehr gut. Mit der Wunschelrutensicherheit. Gab es neben Bonaiuti andere, die einen starken Eindruck hinterließen bei den Eranos-Tagungen?
Ja. Es ist nun so, ich kann praktisch nicht Englisch oder sehr schlecht und ich gehe an die englischen Vorträge nicht, ich verstehe die zu wenig, versuche ich nachzulesen. Es gab Leute, die mich sehr beeindruckten, der Iran-Spezialist Corbin, ein, ja, man kann vielleicht sagen, ein romantischer Mensch, aber ein großer Wissenschaftler, romantisch ist falsch gesagt, ein poetischer Mensch. Ein poetischer Mensch, der selbst durch seinen Vortrag mitgerissen wurde in die Gefilde der Poesie, möchte ich sagen. Ein fast tauber Mensch, schwerhörig, schwer verständlich, aber man muss also sehr gut Französisch können. Wenn man fließend Französisch kann, ist da keine Schwierigkeit. Für den Nicht-Franzosen ist das schwierig. Und dann ein herrlicher Vortragender, ein glänzender, vielleicht auch blendender Vortragender ist der Durand. Ein sehr sympathischer Mann, der Furchtbares im Krieg erlebt hat. Ich glaube, der ist hat irgendwelche Nazi-Folterungen oder irgend so etwas durchgemacht, darüber spricht er nicht. Aber er hat das also körperlich lädiert, was er also sehr gut überspielt, ein glänzender Redner. Und wie tief verwurzelt dieses Können bei ihm ist, der hat, einer seiner Kollegen hat einen französischen Vortrag gehalten, und für die Leute, die nicht gut Französisch können, hatte Durand, dessen Sprache ja nicht das Französische, das Deutsche ist, in 10-12 Minuten auf Deutsch diesen Vortrag zusammengefasst aus dem Stegreif. Wunderbar, ich meine, das ist eine Leistung. Ja. Es ist so, wenn man das nüchtern sagen will, doch etwa 80% der Vortragenden sind weit überdurchschnittlich und zum Teil einige ganz geniale Burschen.
Was tat Durand beruflich für die deutschen Hörer?
Er ist Anthropologe. Anthropologe.
Dann gab es bei den Eranos-Tagungen auch Besucher aus dem weiten Ausland, auch aus Japan, zum Beispiel Suzuki.
Suzuki kann ich nur auf dem Wege der Parabel sagen, was er mir für einen Eindruck gemacht hat. Der Suzuki sprach Englisch und ich ging in diesen Vortrag, ich weiß eigentlich nicht warum, weil ich wusste, dass ich nicht verstehen würde. Bewusst oder unbewusst ging ich vielleicht hin wegen seiner Sekretärin. Der hatte eine Sekretärin, eine Japanerin, ich darf das Wort wagen, ein göttliches Wesen. Die war von einer sie war eine lebendige Porzellanschönheit, aber lebendig und nicht nur das, dieses Porzellan würde vielleicht ins Puppenhafte missverstanden werden können, sie war von einer durchgeistigten körperlichen Schönheit. Es war wirklich also Mens Suprema in corpore sano, also nicht nur Mens Sana, sondern Mens Suprema, das Höchste an Geist in einem vollendeten Körper. Und diese Frau zu betrachten, das war also ein künstlerischer, ein musischer, ein ethischer, ein ästhetischer Genuss sondergleichen. Ich weiß nur, dass meine erste Frau, die am Vortag mit war, sagte mir nach dem Vortrag, du könntest doch gelegentlich nach vorne auf den Vortragenden schauen und nicht immer auf die Seite, auf die Sekretärin.
Dieses Erlebnis mit Suzuki war noch in den 30er Jahren.
Das kann ich mit, es ist sehr weit zurück.
Ich frage wegen Eileen und ob Sie damals noch mit ihr gemeinsam hier in Ascona waren.
Ich war mit meiner ersten Frau nie gemeinsam in Ascona, sondern als wir geschieden waren, wir sind da so friedlich auseinandergegangen, blieb sie, Moment, ich weiß nicht, ob sie in Zürich blieb, jedenfalls sie ging nach Covolonio, in dieses Castello Covolonio, das ich in den ersten Jahren meiner Anwaltstätigkeit gekauft hatte, ajour gebracht hatte, also modernisiert, Badezimmer und so weiter, und wo wir sehr viele Freunde empfingen, und dort hat sie dann auch gelebt. Das ist sonderbar, ich sehe es jetzt, dass ich einfach nicht mehr weiß, wo meine erste Frau oder wie meine erste Frau gelebt hat in den Jahren nach unserer Scheidung. Dabei habe ich mit ihr immer weiter Kontakt behalten. Ja. Ich kann das vielleicht erzählen, auf welche, das ist auch ein gewisses Bild des Zusammenlebens und des Auseinandergehens auf einigermaßen würdige Weise. Ich habe als Anwalt habe ich unendlich viele Scheidungen zu führen gehabt, habe es fertiggebracht, bis auf etwa höchstens ein halbes Dutzend, bis auf höchstens ein halbes Dutzend alle diese Scheidungen gütlich durchzuführen, ohne schmutzige Wäsche vor dem Gericht aufhängen zu müssen. Und ich habe erfahren, bei Scheidungen und bei Todesfällen, also bei Streitigkeiten über Testament oder bei Scheidungen, erfahren, dass den Menschen zustößt, dasjenige, was ich nennen möchte, ein Abaissement du niveau mental, ein Absinken des geistigen Niveaus. Also wie die Menschen zu Bestien werden, das können sie erfahren bei Scheidungen und bei Erbstreitigkeiten. Und ich hatte mir gesagt, also wenn du scheidest, wenn du mal scheidest, so darfst du nicht absinken, sondern du hast auf einem deiner selbst würdigen Niveau zu bleiben. Und das wurde mir nun nicht nur erleichtert, sondern zur Selbstverständlichkeit mit meiner Frau, die das Niveau auch hielt. Wir sind also durchaus gütlich auseinandergegangen und das mag also noch folgende Episode illustrieren. Der Gerichtspräsident vor dem die Scheidung stattfand, das war in Bern aus formellen Gründen, der war in diesem Riedel-Wahler-Prozess, diesem Rechtsirrtumsprozess, den ich ziemlich kurz vorher geführt hatte, Gerichtsschreiber gewesen und kannte mich. Und natürlich hatte er von mir noch die Erinnerung an den prominenten, sagen wir mal, Anwalt, vor dem er einen gewissen Respekt hatte. Und als wir nun als Parteien vor ihm waren, war er so ein bisschen in Verlegenheit. Und dann kam der Moment der sogenannten persönlichen Befragung. Und er sagte mir, Herr Rechtsanwalt, Sie wissen ja, dass ich nach Gesetz verpflichtet bin, einige Fragen an Sie zu stellen, die Sie wahrheitsgetreu zu beantworten haben. Und dann wurde er verlegen, wie er da diesen Anwalt da befragen soll. Und verfiel dann in einen jovialen Ton. Er kam von seinem Richterstuhl herunter und sagte auf Berndeutsch, so Herr Fürsprech, wie ist es? Geht's nimmer? Händer Streit? Also Herr Rechtsanwalt, wie ist es? Geht es nicht mehr? Habt ihr Streit? Worauf ich antwortete, nein, Herr Präsident, wir haben keinen Streit. Viel schlimmer. Nein, Herr Präsident, viel schlimmer, wir haben keinen Streit. Damit war die persönliche Befragung zu Ende. Und im Anschluss daran, es war gerade am Tag, wo bevor die Schulrationierung ausgesprochen wurde, war im Krieg, dann bin ich mit meiner Frau, meiner nunmehr geschiedenen Frau, in die Stadt gegangen und habe gesagt, komm, ich kaufe dir ein paar Schuhe, damit du allein laufen lernst. Es war also eine durchaus geläuterte Atmosphäre, was schwierig ist. Das habe ich auch gemerkt, dass man aufpassen muss, dass man nicht abrutscht. Ja.
Ja. Und Sie gingen dann nach auch dem Erlebnis dieses Justizirrtums der 30er Jahre von Zürich weg, von Ihrem Anwaltberuf weg?
Ja, das war kein Justizirrtum, das war, ja gut, meinetwegen, das war, kann ich schon auch so sagen, ja. Ja, ja, das im Zusammenhang mit, ich habe ja später ein Justizirrtum erfahren, aber sonst bin ich immer dafür, dass man sein Schicksal nicht den anderen in die Schuhe schiebt, sondern dass man es selbst verantwortet. Das habe ich mir selbst eingebrockt.
Ja, aber nach dieser Verurteilung in Zürich und nach dem Verlust des Anwaltberufs,
bin ich also in Tessin und dachte, dass ich nun ein Eremit werde in Tessin und zog mich da zurück nach Porta über Brissago, wo ich mir da zwei Zimmerchen mietete. Darüber habe ich, glaube ich, schon...
Darüber haben wir etwas, aber jetzt müssten wir diesen Gang von dort oben nach hier unten, den müssten wir mal...
Der Gang von da oben nach, also von Porta über Brissago nach Ascona, ergab sich so, dass immer mehr Freunde und Freundinnen mich da oben besuchten, bis ich schließlich beschloss, ihnen die Mühe zu ersparen und nach Ascona zog. Und habe dann in Ascona nach meinen ersten Antiquarerlebnissen, die ich Ihnen, glaube ich, schon geschildert habe, wollte es dann der sogenannte Zufall, dass ich in ziemlich kurzer Zeit ein großes Antiquitäten- und Antikengeschäft nun am Halse habe.
Wie kam es dazu? Mögen Sie ein wenig schildern?
Es kam unter anderem dazu, erstens bin ich nur durch einen Zufall auf dieses Haus gekommen, und das ist nicht so interessant. Und dann habe ich zufällig, bin ich betraut worden mit der Liquidation der Erbschaft, und jetzt entfallen mir die Namen, Pallenberg, wie hieß die Freundin von Pallenberg, berühmte Schauspielerin, berühmte, musste liquidieren die Erbschaft Pallenberg-Massari. Das war ein Fundus von Sachen, die habe ich dann übernommen, und zwar auf sonderbare Weise. Ich hatte gar kein Geld, ich hatte überhaupt kein Geld. Und da hat mich konsultiert irgendein Geschäftsmann, und ich habe ihm einen sehr schwierigen Brief aufgesetzt, und dieser Brief hatte vollen Erfolg. Also es ist ihm ein Prozess vermieden worden, er hat also mit einem Brief eine Sache erledigt. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und sagte, ich hätte die Möglichkeit, da diese Erbschaft zu übernehmen, ich habe kein Geld. Er hat mir das einfach finanziert. Ich weiß nicht, ob 50 oder 100.000 waren. Damals war viel Geld. Kurz und gut, ich habe diese ganze Sache übernommen, und das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner jetzigen Tätigkeit. Ja.
Und diese Tätigkeit war natürlich verbunden mit dem Haus, mit der Casa Serodine, und die wurde so zu einem Begegnungspunkt der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Es ist so, die Casa Serodine habe ich ja erst etwa 20, 25 Jahre, so etwas, erst. Vorher hatte ich da irgendwo ein Lederli, also ein ganz kleines Lädchen, und dann habe ich dieses Haus mieten können, das also völlig verwahrlost, verlottert, in nicht benutzbarem Zustande war. Die Böden fielen ein, die Decken fielen. Ich habe das dann also allmählich in Ordnung gebracht, und es wurde mir zum Kauf offeriert. Ich hätte es vielleicht das Geld noch irgendwie aufbringen können, das kostete nicht viel. Aber ich habe ich will nicht besitzen. Ich wollte mich nicht mit dem Haus belegen. Ich zog es vor, Mieter zu sein, und habe also empfohlen, den Besitzern, sie sollen es doch dem Patriziat, das ist die Bürgergemeinde, die sich dafür interessierte, verkaufen, und die hat es mir nun vermietet. Und ich bin nun Mieter in diesem Hause.